Radio 3. Das Gespräch.
Also wenn ich sage, ich sehe mich als Verbündete, dann meine ich eigentlich schon, dass ich mich auch mit meinem Rassismus auseinandersetze. Und was ich halt überall beobachte, ist Abwehr. Sobald man dieses Thema Rassismus anspricht, kommt Abwehr. Wir haben ja noch nicht mal Schritt 1 gemacht, dass wir anerkennen, dass wir ein Rassismusproblem haben. Meine Haltung ist die, dass für mich klar war von Anfang an, dass ich diesen Raum schaffen will für die Perspektive der Betroffenen, der Überlebenden und nicht für Täter.
Das sagt die Regisseurin Martina Priesner. Ihre neueste Dokumentation heißt Die Möllner Briefe, mit den und über die Überlebenden des Brandanschlags von Möll 1992, bei dem starben 3 Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte. Für ihre Arbeit ist Martina Priesner ein Wort wichtig und das ist Haltung. Wie sie das versteht, was Haltung für sie ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind beim Gespräch in Radio 3. Wir sind hier wegen eines Filmes, der Film Die Möllner Briefe. Der kommt jetzt ins Kino. Er lief schon bei der Berlinale in der Reihe Panorama. Da hat er den Publikumspreis gewonnen im Februar dieses Jahres. Und da haben wir miteinander gesprochen. Viel zu kurz, wie ich damals schon fand. Und deswegen hatte ich den ganz großen Wunsch, unbedingt noch mal länger zu reden. Und beim Interview damals, da waren wir gleich beim Du. Und deswegen bleibt das jetzt auch dabei. Ja. Ist ja immer ein bisschen Eiertanz, das mit dem Du und Sie, jedenfalls im Deutschen. Du sprichst auf Türkisch, ist das da anders?
Ja, ist nicht unbedingt anders. Wird auch gesiezt, ist wichtig tatsächlich auch im Türkischen, wen man siezt und wen man duzt. Und hat mich oft ein bisschen auch vor die Frage gestellt, wie das gehandhabt wird, wenn man das noch nicht so weiß, wenn man mit einer Gesellschaft nicht so vertraut ist. Mir ist ja das Du sowieso eigentlich immer lieber, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also in so hierarchischen Positionen finde ich es manchmal auch ganz angenehm, wenn man eben dann weiß, hier wird gesiezt.
Du sprichst Türkisch. Das ist ja dafür, dass so viele Menschen mit türkischer Herkunft in Deutschland leben, immer noch eine total seltene Sprache, wenn es darum geht, dass Deutsche mit einer Geschichte, die eben nie über Deutschland rausgekommen ist, das sprechen. Was verpasst man, wenn man kein Türkisch spricht?
Ja, ganz viel, glaube ich. Also ich glaube, ich habe schon vor 20 Jahren gepredigt, man müsste an allen Schulen das zumindest als Wahlfach anbieten. Und ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, hier sind so viele Menschen, deren Muttersprache, sage ich mal, Türkisch ist. Und das wäre einfach schön, glaube ich. Da würde natürlich total viel an Verbindung auch passieren. Sprache ist einfach unglaublich wichtig. Und für mich war es total wichtig, weil ich war halt einfach in sehr jungen Jahren habe ich gearbeitet in eher so einem, ich habe in Nürnberg bei einem Radio gearbeitet und da war das Filmfestival Deutschland-Türkei und dann habe ich mich verliebt in jemand mit einer Einwanderungsgeschichte und dann war für mich relativ schnell klar, obwohl natürlich er perfekt Deutsch sprach, gerade auch als Dolmetscher gearbeitet hat, um einfach mich mit seinen Eltern zu unterhalten und auch in diesem Kontext dann mit Freunden, Freundinnen, auch wenn alle der deutschen Sprache mächtig waren, wurde oft türkisch-kurdisch gesprochen und von daher war es mir sehr früh ein sehr großes Anliegen, diese Sprache unbedingt zu lernen.
Aus dem Türkischen ist dann auch ganz viel Berufliches entstanden. Ich würde gleich mal anfangen mit dem wichtigsten oder mit dem aktuellsten Ereignis vielleicht, nämlich der Film Die Möllner Briefe. Auch das ist ja ein Film oder ein Thema, wo es nicht unwichtig war, dass du Türkisch sprechen kannst und so denjenigen, die du da porträtierst und zeigst, einfach nochmal ganz anders näher kommen kannst.
Ja, ich glaube, Sprache spielt hier eine große Rolle tatsächlich, um Vertrauen aufzubauen. Wir haben letztendlich fast nie Türkisch gesprochen bei den Drehs, weil auch die Familien, jetzt die Familie Aslan und die verschiedenen Familien Aslans in dem Fall, im Alltag Deutsch sprechen, zumindest zu großen Teilen. Aber trotzdem, glaube ich, war es ein Türöffner. Was ich vorhin schon meinte, so Sprache verbindet, ist es ja auch eine Haltung. Man signalisiert damit natürlich auch etwas und man ist dann auch verortet auf eine Art, wenn man daherkommt und einen Film machen will über Menschen mit so einer krassen Gewaltgeschichte. Und ich glaube, dass es in dem Fall, es war gut. Also es war gut, dass ich Türkisch sprechen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich Türkisch nicht sprechen würde. Weiß ich nicht, ob es dann trotzdem auch möglich gewesen wäre oder so gut möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, um das Vertrauen aufzubauen, war es ein wichtiger Moment, ja.
Die Möllner Briefe, das nimmt seinen Ausgangspunkt in dem Mordanschlag von Mölln in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992. Zwei Rechtsextreme haben auf 2 Häuser in Mölln Brandanschläge verübt. Beide Häuser waren von Familien mit türkischer Migrationsgeschichte bewohnt. In dem einen Haus wurden 9 Menschen verletzt. In dem anderen Haus sind 3 Menschen gestorben und die anderen dauerhaft verletzt und gezeichnet worden. Und das war der erste rassistische Mordanschlag im wiedervereinigten Deutschland, bei dem Menschen gestorben sind. Du warst damals 23 Jahre alt, dass das passiert ist. Welche Erinnerung von damals hast du jetzt in deine Auseinandersetzung mit dem Thema 30 Jahre später mitgenommen?
Ja, für mich war damals Mölln, die rassistischen Brandanschläge von Mölln, eine Zäsur, ehrlich gesagt. Ich war also in den Grundfesten erschüttert. Man muss ja auch sagen, genau, es war der erste Anschlag im wiedervereinigten Deutschland, bei dem Menschen ermordet wurden. Aber es gibt ja noch eine viel längere Kontinuität, die viel länger zurückgeht. Also was die Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus, also mit der Kontinuität von rechten Terror betrifft, war es auf eine Art eine Zäsur für mich oder ein sehr einschneidender Moment und begleitet mich bis heute oder hat mich auf eine Art auch geformt, weil die Auseinandersetzung mit diesen Themen ist sozusagen bei mir geblieben. Also wenn ich zurückdenke an diese Zeit Anfang der 90er Jahre, Pogrom, ähnliche Zustände im Land, ja, die Diskurse, das Boot ist voll, der Asylkompromiss, letztendlich die faktische Abschaffung des Asylrechts und dann die vielen weiteren Anschläge, die es ja gab. Also es ist immer wieder erschreckend und aber eben auch erschreckend im Sinne von bis heute, ne? Die Kontinuität, die sich dann durchzieht, wenn man sich's anschaut. München, Halle, Hanau, Solingen jetzt wieder. Hört nicht auf. Und auch der Umgang mit den Opfern, mit den Betroffenen, das wiederholt sich ja auch. Der, wie soll ich sagen, unwürdige Umgang.
Du begleitest in deinem Film sehr nah drei Geschwister aus der Familie Arslan, die diesen Anschlag überlebt haben als Kinder. Das heißt, die eine Schwester ist nach dem Anschlag erst geboren worden, trägt den Namen der älteren Schwester, die dabei gestorben ist. Ein unfassbar schweres Erbe auch, sodass auch sie betroffen ist natürlich, auch wenn sie eine Nachgeborene ist.
Ja, auch wenn sie, also Jelis ist 3 Jahre nach dem Anschlag erst geboren, Spätgeborene, sagt man, und dann denkt man, ja, die ist ja nicht betroffen, aber intergenerationale Traumata werden einfach weitergegeben und das ist nicht aufzuhalten, auch die Kinder jetzt dann von Jelis oder von Ibrahim, die wachsen ja auf in diesem Umfeld und es ist Thema und man kriegt es mit und dieses Traumata wird weitergegeben. Theoretisch war mir das, glaube ich, sicher auch schon vorher klar, aber das nochmal auf so einer anderen Ebene zu sehen und zu spüren und auch mitzuerleben, diesen Kampf der Menschen, der sie tagtäglich begleitet in jeder Sekunde, das Trauma, die Narben, der Schmerz, der nie weggeht und alle suchen natürlich auf ihre Art und Weise einen Umgang damit. Und ich glaube, dass wir da halt auch einfach generell als Gesellschaft viel zu wenig hinschauen, viel zu wenig Hilfestellung geben. Ja, ich glaube, das ist einer der schmerzlichsten. Und aber für mich war es auch wichtig, diese Ebene zu zeigen, neben den vielen anderen Erzählsträngen, die es im Film auch noch gibt.
Steckt da böse Absicht dahinter? Oder ist es einfach auch das Unvermögen, sich wirklich vorzustellen, solange man das nicht selber erlebt hat, wie lange so eine traumatische Erfahrung, wie der Gedanke, ich war ein kleines Baby und meine Großmutter hat mich gerade noch aus dem Haus gerettet, bevor sie selber darin gestorben ist. Also wie lange solche Erfahrungen weiterwirken?
Ja, sie wirken ein Leben lang weiter. Ist ja eigentlich auch klar. Man hat es erlebt. Wie sollte das weggehen? Ich glaube, man kann in der Auseinandersetzung, wir haben darüber ja auch viel gesprochen und auch dieser Film ist so ein Puzzlestein in dieser Auseinandersetzung der Angehörigen der Betroffenen, die ja weiterleben müssen damit und man kann das sicher kanalisieren und man kann Wege finden, wie es ein bisschen einfacher wird vielleicht. Und bei mir geblieben ist ein Satz von Ibrahim Arslan, einer der Protagonisten, der eben gesagt hat am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, unsere größte Sehnsucht ist es, unsere Geschichten zu erzählen, weil dann wird das Trauma ein bisschen leichter. Aber die Menschen sind gezeichnet. Es gibt ja einfach viele körperliche Symptome. Also es gibt die unsichtbaren Narben, die man nicht sieht, aber es gibt natürlich auch die sichtbaren. Das reicht jetzt einfach von Angstzuständen, Panikattacken bis hin zu weiteren posttraumatischen Belastungsstörungen, wie Ibrahim hat einen ganz schlimmen Husten. Und er hat eben rausgefunden, zum Beispiel, wenn er darüber spricht, wenn er diese Bildungsarbeit, diese antirassistische Empowerment-Arbeit macht, dann hören diese Symptome auf. Und das ist natürlich schon einfach total irre zu sehen und auch zu beobachten, wie das funktioniert. Und natürlich, es trifft nicht für jede Person zu. Es ist einfach total unterschiedlich. Es muss jetzt nicht, nur weil es für ihn funktioniert, für seinen Bruder auch funktionieren. Und das ist, was der Film eben auch zeigt. Die sind alle an sehr unterschiedlichen Punkten. Und gleichzeitig sind sie ja stark. Sie sind so stark, dass man auch wirklich beeindruckt ist, ne? Und das ist aber das auch, was es auszeichnet, finde ich, unsere Gesellschaft. Eigentlich an allen Orten, wo solche rechtsterroristischen Attentate passieren, sind es die Überlebenden und die Angehörigen, die diese Last tragen, die diese Arbeit leisten, überhaupt sichtbar zu sein, sichtbar zu werden. Dass ihnen zugehört wird, ist ja einer der größten Wünsche. Und dass man die Betroffenen ins Zentrum stellt, also der ganze Strang der Erinnerungspolitik, wie erinnern wir eigentlich, ist ja eben vor allem dadurch charakterisiert, dass man es eben über die Köpfe der Betroffenen hinweg macht und dass halt Erinnern eigentlich bedeuten muss, dass man Verantwortung übernimmt, Strukturen hinterfragt. Das ist eigentlich auch eine wichtige Botschaft des Films, wenn man so sagen will. Und dass das eben bei den Betroffenen und Überlebenden liegt, das zu leisten.
Obwohl das ganz andere, die das eigentlich übernehmen sollten, genau. Das einfach ihre Verantwortung und ihr Job ist.
Absolut. Beziehungsweise zumindest die Betroffenen dann dafür in irgendeiner Form honoriert werden müssten. Sie machen das ja ehrenamtlich. Sie machen das ja alle in ihrem ganz normalen Alltag, der eh schon sehr, sehr anstrengend ist. Und eben, sie leben den ja mit ihren zusätzlichen Belastungen und Krankheiten etc. Ja.
Den Dokumentarfilm, der hat noch eine weitere Ebene. Die erklärt dann auch den Titel, warum er die Möllner Briefe heißt. Du spürst den Briefen nach, die nach diesem Anschlag von Hunderten von Menschen an die Überlebenden geschrieben wurden, Solidaritätsschreiben, Unterstützungsschreiben, Trauerbekundungen und die diese Überlebenden niemals erreicht haben in der unmittelbaren Zeit nach dem Anschlag.
Genau, und ja auch fast weitere 30 Jahre später nicht. Also sind ja nur durch einen Zufall entdeckt worden. Genau, das war der Ausgangspunkt für den Film überhaupt, dass ich Ibrahim, als ich ihn kennengelernt habe, dass er mir eben von diesen Briefen erzählt hat. Das war noch ganz frisch bei ihm, 2019. Wurde er darauf aufmerksam gemacht. 2020 haben wir uns kennengelernt und da hatte er schon sozusagen die erste Ladung dieser Briefe in Mölln abgeholt und hatte die durchgesehen, gelesen alle und das war ihm noch sehr anzumerken, stand noch sehr unter dem Eindruck dieser Lektüre und dieser Tatsache zu verdauen, da gab es Solidarität und wir wussten von nichts. Also unfassbar, da gibt es ganz viele Kinderzeichnungen, viele sind direkt an ihn gerichtet und als er mir das erzählt hat, ich war so nachdrücklich schockiert, bestürzt, beeindruckt und es war klar, er will was machen mit diesen Briefen und ich als Filmemacherin, ja, was kann ich machen? Und relativ schnell habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir dieses Projekt anzugehen und wir haben es dann geöffnet natürlich, es war klar, wer sonst möchte aus der Familie, kann teilhaben, kann partizipieren. Genau, und dann haben wir uns auf diese Reise gemacht, 5 Jahre später war dann der Film fertig.
Ein ganz wichtiges Element dabei ist, dass Ibrahim die Menschen besucht, die diese Briefe geschrieben haben oder einige davon jedenfalls, die deren Adressen sich heute noch ermitteln lassen, die überhaupt noch leben. Ist ja 30 Jahre her inzwischen. Was waren das für Begegnungen? Wie sind die abgelaufen?
Also Ibrahim ist jemand, der von Anfang an ganz großes Interesse hatte, diese Menschen kennenzulernen. Und du hast jetzt schon gesagt, viele sind tot. Das war eine investigative Recherche. Ich habe wild los recherchiert. Auch mit Unterstützung der Produktionsfirma und mit Ibrahim und habe dann aber versucht, ihn vor allem zu unterstützen. Viele sind ins Leere gelaufen und im Film sind jetzt dann 3 Briefschreiberinnen, die wir aufsuchen. Und auf ihre Art waren die alle sehr unterschiedlich. Sie waren alle überrascht natürlich. 30 Jahre später ruft da jemand an. Und das waren einfach sehr emotionale Begegnungen, würde ich sagen, und sehr stärkende Begegnungen auch. So habe ich das wahrgenommen für Ibrahim und auch für die Briefschreiberinnen, nachdem die so die erste Überraschung, den ersten Schock überwunden hatten, haben die sich natürlich auch alle nochmal sehr, sehr stark zurückversetzt in diese Zeit. Und im Film sind ja natürlich nur kleine Ausschnitte, das waren lange Begegnungen, 2-3 Stunden hat man da zusammengesessen und geredet. Und wir sind alle noch im Kontakt, Ibrahim ist im Kontakt, die waren alle bei der Berlinale. Also das ist ganz schön. Und auch jetzt, wenn die Kinotour startet am 25. September, gibt es dann auch in den einzelnen Städten, wo die eben leben, sind dazu eingeladen und da gibt es einen Kontakt. Und Ibrahim ist auch weiter auf der Suche. Also er hat noch sehr, sehr viel mehr weitere Menschen angeschrieben inzwischen. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch teilweise unterlassene Hilfeleistung. Viele haben ja Briefe geschrieben und haben auch Hilfsangebote gemacht. Kommt hier zu uns auf dem Ponyhof, ihr könnt euch erholen. So Dinge sind ja auch nicht angekommen.
Die Briefe, auch das ist wahrscheinlich sehr typisch dafür, wie Rassismus funktioniert letztendlich in einer Gesellschaft, sind ja gar nicht so richtig mit bösen Willen unterschlagen worden, sondern die sind eigentlich eher in so einem Akt von Behörden, Überforderung und Menschen nicht ernst nehmen,
genau,
unterschlagen worden.
Ja, würde ich auch sagen. Und der Archivar sagt mir auch noch, wir haben es versäumt.
Und also der Archivar der Stadt Mölln, wo diese Briefe gelagert haben.
Genau. Und Versäumnis klingt da so ein bisschen nach einem dummen Zufall, aber ich meine, fast 1000 Briefe wegzusortieren und jahrzehntelang zu ignorieren. Also das ist ja kein Versehen. Und ich glaube auch, dass da sozusagen der strukturelle, institutionelle Rassismus einfach zuschlägt. Jede Institution in diesem Land ist ja auf eine Art, ist es ins Gewebe eingeschrieben. Davon bin ich überzeugt. Und es zeigt halt, dass das Leid der Betroffenen nicht ernst genommen wurde, nicht ernst genommen wird. Also man hat ja ihre Perspektive schlichtweg einfach nicht für wichtig erachtet. Und genau dieses Muster, also dieses Systematische nicht zur Kenntnis nehmen, ja, das begegnet uns ja bis heute in vielen Fällen rassistischer Gewalt. Und deswegen glaube ich schon, ich glaube auch nicht, dass in Mölln eine Person gesagt hat, die verstecken wir. Oder die halten wir zurück. Nee, aber es gab ein institutionelles Einverständnis, so eine kollektive Verdrängung. Ist ja immer ganz viel, glaube ich, wenn es um Rassismus geht, ist ja das große Tabu in diesem Land sowieso. Geht ja immer um Abwehr, Verdrängung. Oh nein, bloß ich nicht, ich bin doch nicht rassistisch. Und mir war es aber auch wichtig, es geht hier um institutionellen, strukturellen Rassismus. Von diesem ganzen Alltagsrassismus sind sie ja sowieso betroffen, jeden Tag.
Dein Film bildet diesen strukturellen Rassismus ab, in der Konsequenz, die er da gehabt hat. Er, finde ich, stellt aber auch ganz individuelle Fragen, weil ich mich dann gefragt habe, ich bin tatsächlich noch nie auf den Gedanken gekommen, einfach mal jemanden, ja, einfach Kontakt aufzunehmen und zu sagen, dir ist Schlimmes widerfahren, ich finde das furchtbar und ich würde dir das einfach gerne sagen, weil vielleicht hilft es dir ja.
Und das ist so eine einfache Geste eigentlich, sich hinzusetzen, Stift und Papier und eine Adresse rausfinden, die man, was man meistens einfach rausfinden kann, gibt immer irgendwelche Vereine, Opfer, Initiativen etc. Und dann kann man seine Solidarität ausdrücken. Ja, ist ganz wichtig. Und eigentlich, finde ich, ist das auch eine schöne, so ein Aspekt des Films, dass man das sieht und auch ein bisschen drauf gestoßen wird. Habe ich das eigentlich schon mal gemacht und kann man ja eigentlich auch ständig machen, ne? Weil die Anzahl der rassistischen Übergriffe und auch Attentate ja auch nicht aufhört. Da gibt es viele Möglichkeiten, solidarisch zu sein und es ist wirklich notwendig. Es ist so notwendig, weil wir die Leute ja immer alleine lassen.
Hast du schon mal einen Brief geschrieben?
Ja, tatsächlich. 2011, als der NSU aufgedeckt wurde, da habe ich meine ersten Briefe geschrieben. Da wusste ich noch gar nichts von Mölln. Aber man muss auch dazu sagen, da habe ich Briefe geschrieben, weil ich auch sofort einen Film machen wollte, der die Opferperspektive thematisiert. Da ist nichts draus geworden, aber ich habe damals alle angeschrieben. Und seitdem schreibe ich jetzt, kann jetzt nicht sagen, dass ich alle immer anschreibe, aber zuletzt habe ich dem Mädchen in Magdeburg geschrieben, die hat 12-Jährigen, die nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt dann auf offener Straße rassistisch angegriffen wurde. Und habe ihr ein Geschenk geschickt und so, genau.
Die Kraft der kleinen Gesten.
Ja, absolut. Es zeigt einfach auch, wie einfach es ist. Und natürlich kann man auch anders unterstützen, aber das, glaube ich, hat schon eine ziemliche Kraft, weil in dem Moment, ich glaube, das überwiegende Gefühl der Menschen, also das weiß ich jetzt von der Familie Aslan, die dachten damals wirklich, wir sind alleine. Natürlich gab es punktuell Unterstützung. Es gab in Mölln auch Menschen, die haben in der Anfangszeit Wache gehalten, aber keine sichtbare gesellschaftliche Kraft. Und ich glaube, das ist einfach so, wäre so unfassbar wichtig. Und da die Behörden oder der Staat das einfach nicht übernehmen will, müssten wir als Zivilgesellschaft einfach da lauter sein, ja, und diese Stille nicht akzeptieren.
Du hast Musik mitgebracht für dieses Gespräch und als ersten Musiktitel, ja, Musik von der Künstlerin, die auch die Filmmusik gemacht hat, Derya Yildirim.
Ja, Derya Yildirim, ich liebe ihre Musik, ich liebe sie. Wir sind Nachbarinnen, das wusste ich vorher nicht.
Ach, wirklich?
Ja, wir wohnen 200 Meter auseinander. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe mit Ayşe Alacıkap dann gedreht. Das war meine erste Kamerafrau. Ich hatte ja mehrere. Also erste im Sinne von, es waren einfach 3 Jahre Dreharbeiten und da schafft es nicht eine. Und während des Drehs habe ich erfahren, dass sie mit Derya befreundet ist. Und ich kannte Derya als Künstlerin. Ich war schon auf 2 Konzerten hier in Berlin und höre einfach viel ihre Musik. Und dann war sofort diese Idee da, ob ich sie vielleicht fragen kann, ob sie Lust hat, die Filmmusik zu machen. Das ist eine sehr abstrakte Idee, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung bis dahin, hatte auch nicht viel Erfahrung mit Filmmusik. Ich habe sie gefragt und sie hatte es auch noch nie gemacht und hat sich darauf eingelassen. Und es war ein sehr, sehr spannender und wirklich ganz außergewöhnlicher, sehr produktiv, aber auch herausfordernder Prozess. Und ich finde, mit einem ganz tollen Ergebnis.
Die Musik, die du mitgebracht hast, ist aber nicht die Filmmusik, sondern ist was Älteres.
Nem Kaldı, genau. Und das finde ich ist einfach so eine berührende Interpretation von einem klassischen türkischen Lied, was ich total liebe. Und es geht ja auch um Schmerz, um Verlust und innere Stärke.
Martina Priesner hat die Musik ausgesucht, denn das ist die Komponistin der Filmmusik zu ihrem Film Die Möllner Briefe, der jetzt im Kino startet. Ich würde jetzt gern noch ein bisschen die Person hinter dem Film kennenlernen und dazu musst du mir tatsächlich helfen, denn auch energische Recherche hat mich gar nicht so richtig super weit geführt. Also ich weiß, dass du 1969 geboren bist, also 56 Jahre alt bist. Und die früheste Tätigkeit, die online Spuren hinterlassen hat, die findet sich im Jahr 2004, also mit 36 Jahren, ein Filmworkshop über transkulturelles Kino in Berlin. Und ein Jahr danach war dann der erste Kurzfilm von dir zu sehen, Die Rasur, zusammen mit Tunçay Kulaoğlu. Was in den 36 Jahren davor war wichtig dafür, dass du dann an diesem Punkt angelangt bist?
Das ist interessant, 2004 die erste Spur an das Internet, ja. Ich war davor in Nürnberg, also ich bin 98 nach Berlin gezogen. Ich war 14 Jahre in Nürnberg, wo ich bei Radio Z gearbeitet habe. So ein linkes, mitgliederfinanziertes Radio. Das war wichtig für mich damals, glaube ich. Also was heißt glaube ich, das war wichtig für mich. Da wurde ich politisiert und habe dann da auch als Redakteurin gearbeitet für ein Magazin, Stoffwechsel, gibt es immer noch. Eine Stunde Politik, eine Stunde Kultur. Ich war in der Politik die Redakteurin für 2 Jahre. Und habe mit Musiksendungen angefangen, im Kessen Fratz, also so in der Jugendsendung. Es waren so meine ersten Schritte, waren Radio tatsächlich. Und habe dann studiert in Erlangen, das bis zum Vordiplom, Philosophie, Soziologie und Politik. Und habe dann in Berlin gewechselt zu Sozialwissenschaften. Aber was wichtig war, ich bin sozusagen über die Arbeit beim Radio auf das Festival Türkei Deutschland gestoßen, was in Nürnberg stattfand jedes Jahr, habe darüber berichtet. Film hatte ich eine große Leidenschaft für und habe dann da auch angefangen mitzuarbeiten bei diesem Festival und habe dann Tunçay kennengelernt, Tunçay Kulaoğlu. Heute arbeitet er frei als Dramaturg am Gorki. Genau. Und das war so der Einstieg in diese Verbindung zur Türkei, die mich ja dann auch nie wieder losgelassen hat. Und dieser Einstieg auch zum Film. Ich habe dann studiert und habe mich vor allem theoretisch mit Film beschäftigt und Konstruktion von Fremdheit und mich da auch schon sehr viel mit dieser Kategorie, wie es dann genannt wurde, deutsch-türkisches Kino beschäftigt und eben parallel beim Festival kuratiert, Pressearbeit gemacht. Und das hat dann eigentlich sich in Berlin nach dem Umzug dann fortgesetzt. Und Shermin Langhoff, jetzt Intendantin vom Gorki, kannte ich schon aus Nürnberg. Also wir haben uns dann in Berlin wieder getroffen, alle, Tunçay, Shermin, sehr langjährige alte Freunde, Bekannte. Und habe lange freigearbeitet und fürs Radio, dann auch fürs Öffentlich-Rechtliche versucht, da ein bisschen Fuß zu fassen. Das ist ja nicht einfach, aber ich habe über viele Jahre hinweg einfach zu Themen, die mir wichtig waren, so in unregelmäßigen Abständen Beiträge gemacht, habe ein bisschen geschrieben, habe kuratiert, habe mich halt so durchgeschlagen. Genau.
Theater auch gemacht.
Theater, ne? Am Ballhaus, genau, im Nauninstraße und Tunçay 2008 das Ballhaus, Nauninstraße sozusagen, neu oder wiedereröffnet mit Shermin als Leitung, postmigrantisches Theater. Da sind dann natürlich viele Sachen ineinander, haben da ineinander gegriffen und 2 Kurzfilme. Und dann wollte ich aber gerne wirklich, ich hatte so ein Bedürfnis oder ich wollte einfach gerne das ausprobieren mit dieser visuellen Ebene, weil ich habe einfach viel mich mit Filmen beschäftigt, habe kuratiert und es ist ein Thema auf mich zugekommen tatsächlich, was dann in den ersten Dokumentarfilm mündete, Wir sitzen im Süden. Und das war einfach Çiğdem Özdemir, die jetzt auch am Gorki arbeitet, eine der ProtagonistInnen im Film. Und ich habe damals 4 Menschen begleitet, die aus unterschiedlichsten Gründen, aber 3 von 4 gezwungen wurden, in die Türkei zurückzukehren.
Also die in Deutschland sozialisiert worden sind, genau, als Kinder aus türkischen Familien, genau, die irgendwann nach Deutschland gekommen sind, in Deutschland sozialisiert worden sind und dann in die Türkei gegangen sind und genau, dann mit ihren Sprachfähigkeiten ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie in Callcentern arbeiten. Also der Film ist 2010 gedreht. Da sieht man dann noch Leute, die den Neckermann-Katalog beiholen, um dann irgendwie Kunden zu beraten, die im Neckermann-Callcenter anrufen.
Genau, die sitzen eben im Süden. Und dann kann man ja sagen, ich sitze im Süden, weil das kann ja auch der Süden sein, der von Deutschland. Da sitze ich halt in Freiburg oder sonst was, weil
aber der Süden ist eigentlich Istanbul.
Der Süden ist Istanbul in Realität. Und die Leute haben aber deutsche Namen, weil dann sind wir wieder beim Thema Rassismus. Sozusagen ist schon so eine Vorsichtsmaßnahme, was in den Callcentern gang und gäbe ist, dass die Leute sich mit dem deutschen Namen melden, damit die Klientinnen, die anrufen und bestellen, eben nicht irritiert werden, wenn sich da vielleicht eine Çiğdem meldet oder eine Fatosch. Und das war natürlich für mich, ich habe eine Recherche angefangen und habe vor Ort dann für einen Teaser gedreht und bin da so eingestiegen und war in verschiedenen Callsendern bis hin zu Lufthansa, genau, und habe dann 4 Menschen ein Jahr lang begleitet. Da geht es dann eben schon auch um dieses Migrationsregime und wie Deutschland mit den Menschen umgeht, die teilweise auch hier geboren wurden. Ne? Mhm. Und dann aber, genau, bist hier geboren, wirst aber straffällig, wirst abgeschoben. Also es sind auch sehr tragische Geschichten. Und dann fand ich aber sehr, sehr interessant, dieser Aspekt, den du jetzt erwähnt hast. Und sie bauen sich dann da eigentlich in der Türkei so ein Ersatzdeutschland auf, weil sie wollen eigentlich zurück, aber die Tür ist zu. Obwohl sie hier geboren wurden und teilweise sind auch die Eltern sind hier. Also es sind 4 sehr unterschiedliche Biografien und sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Aber am Ende ist es einfach sozusagen die Mauer, die unüberwindbar ist. Und genau, Murat ist einer der Protagonisten im Film. Und ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren und er versucht noch immer bis heute nach Deutschland zu kommen.
Für dich ist dann mit dem Film, wenn ich das richtig sehe, so rein zeitlich so, du hast den Film 2010 gedreht oder da ist er jemals fertig geworden, die Türkei auch mehr wirklich ein Arbeitsort geworden oder ein Ort geworden, wo du dich dann auch häufig aufhältst oder über längere Zeit aufhältst, über verschiedene Arbeitsstipendien, Recherchestipendien.
Genau. Ja, ich bin seit 2017 zurück. Ich war 5 Jahre in Istanbul. Und es stimmt, dieser Dreh hat natürlich die Verbindung nochmal sehr, sehr viel intensiver und enger gemacht. Und dann habe ich 2012 war ich Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya, was einfach wirklich ein Geschenk war. Und ich hatte immer diesen Wunsch, länger in der Türkei zu leben. Und das war dann der Moment. Das Stipendium ging ein halbes Jahr und ich bin dann einfach geblieben. Und da wurden dann 5 Jahre draus. Es gab ein Folgestipendium. Ich habe nochmal einen Film gedreht und nochmal einen Film gedreht. Eher kleinere Nischenfilme mit wirklich sehr, sehr wenig Geld. Aber das waren unglaublich wichtige Jahre sozusagen für mich. 2012 bis 2017 war ich in Istanbul. Und habe natürlich in diesem Zeitraum auch das ganze Land nochmal ganz anders entdeckt und kennengelernt. Und auch mein Türkisch wurde nochmal so unfassbar viel besser. Und ich bin jetzt schon noch mindestens 1-2 Mal im Jahr in der Türkei, seit jetzt Corona wieder das möglich, also seit Corona zu Ende ist sozusagen. Ja, aber ich würde nicht mehr sagen, dass ich in beiden Städten lebe.
Ein Film von dir, das passt jetzt an dieser Stelle vielleicht ganz gut, weil den fand ich wirklich auch ganz großartig. Ist auch ein Film, den du in der Türkei gedreht und realisiert hast, aber nicht in Istanbul, sondern wirklich auf dem Land in einer ganz entlegenen Ecke, in einer kleinen Stadt. Das ist der Film Die Wächterin und der porträtiert eine assyrische Nonne, die seit 18 Jahren eine Kirche quasi bewacht. Sie lebt dort, sie macht diese Kirche sauber. Man weiß gar nicht genau, ob sie die Kirche schützt oder ob die Kirche sie schützt. Inzwischen ist sie da auch ganz allein. Der Mönch, mit dem sie dort gelebt hat, der ist gestorben. Wie bist du auf diese Frau gestoßen?
Ja, Dairaito heißt auf Assyrisch Schwester, also Nonne. Ihr wirklicher Name ist Meryem. Ich habe Dairaito kennengelernt bei einer Recherche. Also ich wollte in der Zeit, als ich in der Türkei war, bin ich auf das Thema Assyrer, assyrische Christen in der Türkei gestoßen, also vom Völkermord an den anatolischen Christen, Christinnen. 1915 bereits stark dezimiert sind die meisten Assyrerinnen ja auch geflohen sozusagen. Das ist aber relativ wenig bekannt. Sie haben keine Lobby.
Das ist immer, man hat den Blick dann eher auf den Genozid an den Armeniern.
Genau, auf den Armenierinnen. Genau, und dass aber die ArameerInnen oder die AssyrerInnen auch betroffen waren, ist wenig bekannt. Genau. Und da kam es ja zu einer letzten großen Fluchtwelle dann halt in den 90ern, als der Kampf zwischen türkischem Militär und PKK
also 1990er.
Da ausgetragen wurde. Genau, in den 1990er Jahren. Also das ist eine Gegend im Südosten der Türkei, nahe der syrischen Grenze, wo heute noch vielleicht 1700 Assyrer, Assyrerinnen leben. Und die wurden halt, die waren davon halt extrem betroffen. Also auf deren Feldern, Weinbergen, wurde halt auch dieser Krieg ausgetragen. Und die ganze Gegend war mit Terror überzogen. Und ich bin dann in diese Gegend gefahren und habe da recherchiert und habe mir das angeguckt. Und ich wollte eigentlich eine größere Geschichte erzählen, nämlich viele dieser ArameerInnen haben dann auch Asyl in Deutschland bekommen und heute lebt eine der größten Diaspora-Gemeinden eben auch in Deutschland. Und Anfang der 2000er, als in der Türkei die Hoffnung aufschien, es könnte so ein liberalerer Demokratiekurs, Regierung würde den einschlagen, sind sehr, sehr viele Menschen zurück. Also es gab so eine Aufforderung tatsächlich, der Regierung an die Menschen, wir sind bereit, ihr könnt zurückkommen, ihr kriegt eure Ländereien zurück. Und das ging wie so ein Lauffeuer hier durch die Diaspora und sehr viele haben hier alles liegen und stehen gelassen und sind zurück. Es hat aber nur ein paar Jahre angehalten. Die haben da ihre Dörfer wieder aufgebaut und dann 2011 der Krieg in Syrien und dann erneut 2015, 16 PKK wieder und der türkische Staat, die sich dann wieder heftigst bekriegten. Also war das eine kurze Spanne, in der da diese verwüsteten und leerstehenden Dörfer wieder mit denen so Leben eingehaucht wurde. Und ich wollte in einem Dorf verschiedene Menschen porträtieren und ein bisschen die größere Geschichte erzählen. Und es war schwierig. Ich bin da nicht wirklich weitergekommen, wie es manchmal so ist beim Dokumentarfilm. Und dann ist es gut, wenn man offen ist. Und Dai Raito war eine von mehreren Protagonistinnen, die ich porträtieren wollte in diesem Film. Und als ich Dai Raito kennengelernt habe, das war eine sehr besondere Begegnung. Und vielleicht, Liebe auf den ersten Blick, wir mochten uns. Und sie ist einfach wirklich eine sehr, sehr eigene Persönlichkeit. Da war eine große Faszination auf meiner Seite, natürlich, für diese Frau mit dieser Geschichte. Der Vater ermordet die Mutter mit den 5 Geschwistern in den 80ern nach Schweden. In Deutschland gab es kein Asyl für sie. Schweden hat dann geklappt. Und Dai Raito, die dann nach 4 Jahren für sich beschließt, Europa ist nichts für mich und zurückgeht. Und ihren Wunsch, den sie schon seit sie Jugendliche war, verwirklicht und Nonne wird.
Und dann aber ja seitdem, also in dieser Kirche lebt, aber dieses Leben ganz alleine führt, also in einer komplett leeren Kirche auch. So eine ganz allein lebende Frau, ganz in Schwarz gekleidet dann, also ganz androgyn auch irgendwie wirkt, so zwischen blauem Himmel und sandfarbenen Steinen mit ihren Katzen und ihrem Hund und ihrer Kuh da lebt. Zwischen Verbitterung, manchmal Zufriedenheit, wenn der Kaffee wieder funktioniert und teilweise merkt man Spuren von traumatischen Erfahrungen dabei, also so ein ganz schillerndes Leben.
Es war ein Recherchedreh, es war ein einwöchiger Recherchedreh und wir haben den ganzen Film draus montiert, weil das Ganze drumherum so fragil war, sie erschien mir so fragil. Ich wusste nicht, kriege ich jemals nochmal wieder eine Drehgenehmigung für die Türkei in dieser Gegend, weil rund um uns, wir haben ja auch immer sozusagen die Einschläge gehört, es war eine sehr schwierige Zeit auch. Und Dai Raito, genau, du beschreibst es ganz gut, sie entscheidet sich, also was man vielleicht sagen muss, Suryoye werden vor Ort die Menschen auch genannt. Dieser Wunsch, zurückzugehen, hat ja ganz viel damit zu tun, also wenn wir das nicht machen, dann gibt es uns nicht mehr, dann sind wir ausgelöscht. Das ist auf eine Art ja auch, hat auch ganz viel dieses Blut-Boden-Konzept und so, was auch irritieren kann. Letztendlich ist es so, begreifen sie es als ihre Heimat und Dai Raito hat ganz stark dieses, sie ist die Wächterin dieses Ortes, dieser Kirche, der, glaube ich, symbolhaft für diese ganze Geschichte steht. Sie lebt von Spenden. Ihr Leben war sicher, also ein sehr schwieriges Leben und auch ein Leben, durch das sich Gewalt auf jeden Fall zieht. Und ja, sie hat sich dafür entschieden, aus welchen Gründen genau auch immer, Europa war nichts für sie. Und dann ist sie zurück, hat diesen Mönch kennengelernt. Und das muss eine sehr, sehr einschneidende Zäsur gewesen sein, als der Mönch gestorben ist, weil bis dato waren sie da zu zweit. Und die Anfeindungen sozusagen, Dai Raito ist sozusagen, diese Gegend ist von den AssyrerInnen und aber auch von den Kurden, also durch die innertürkische Migration sind ja oft diese Leerstehenden. Es ist dieses Thema des Landgrabbing, ist ja auch ein großes Thema, was dann da alles leer stand, weil die Leute fliehen mussten. Und dann innertürkische Migration, Kurden, Kurdinnen wurden ja auch tausende von Dörfern vernichtet. Dann sind die da angekommen, haben gesehen, hier steht was frei, haben die sich da niedergelassen. Also das ist sozusagen wie unter so einem Brennglas leben die dann da auch alle zusammen. Und das ist natürlich nicht frei von Spannungen. Extreme Spannungen gibt es da und Dai Raito ist sowohl als Assyrerin und ihre Geschichte und die Art, wie sie ihren Glauben auch lebt, von ihrer eigenen Religionsgemeinschaft nicht wohlgelitten. Die unterstützen sie ja auch nicht. Sie wird von den kurdischen Familien, ist sie nicht wohlgelitten und der türkische Staat kümmert sich natürlich auch nicht um sie. Mhm. Das ist schon ein sehr karges Leben und gleichzeitig ist sie als Persönlichkeit auch witzig und hat sich auch einen Humor bewahrt und sie ist Kettenraucherin. Bevor ich sie kennengelernt habe, hat man mir erzählt, sie isst nichts und sie raucht nur und sie trinkt schwarzen Kaffee und genauso war das dann auch.
Muss man dann selber auch rauchen, um deine Brücke zu schlagen?
Nee, gar nicht. Aber das war so wirklich, waren für sie immer so diese Glücksmomente. Und das ist jetzt wie lange her? 2015 und wir telefonieren in großen Abständen über WhatsApp miteinander und ich sehe sie dann immer. Also sie sieht wirklich immer noch so aus. Sie wiegt jetzt noch 30 Kilo, hat sie mir letztes Mal erzählt. Und es ist ein sehr hartes Leben. Also wir hatten Glück, wir haben diesen Film mit wirklich auch extrem wenig Geld gedreht und Arte hat den dann lizenziert. Das war unser großes Glück und dann war der da auch ein Jahr lang in der Mediathek abzurufen. So ist aus diesem wirklich kleinen Film dann auch noch so eine schöne Sache geworden.
Ja. Gleichzeitig noch ein Einblick in die Schwierigkeiten, die es wahrscheinlich hat, als freischaffende Filmemacherin zu leben und zu arbeiten.
Ja, ist auf jeden Fall herausfordernd, sage ich mal.
Du hast Musik mitgebracht, die auch herausfordernd ist und einen Anspruch hat. Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land. Erzähl was zu dem Stück.
Advanced Chemistry habe ich ausgesucht, weil das Lied Fremd im eigenen Land hat mich unfassbar lang begleitet und es ist auch 92 erschienen, also im Jahr der rassistischen Anschläge in Mölln.
Und auch eben der Übergriffe in Rostock-Lichtenhagen, auf die sich das Stück ja auch direkt bezieht.
Genau, Rostock-Lichtenhagen. Überhaupt war das eine der ersten wirklich starken Stimmen für mich in Deutschland von Menschen mit einer Migrations-, mit einer Einwanderungsgeschichte. Und ich finde halt, über 30 Jahre sind vergangen. Und der Text ist total wütend, aber reflektiert und könnte auch heute geschrieben sein.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
Rap mit Botschaft. Martina Priesner hat ihn ausgesucht. Filmemacherin, heute hier im Gespräch auf Radio 3. Das ist Musik, die das macht, was du mit deinen Filmen machst, wenn ich es mal so ein bisschen versuche zusammenzufassen, oder so eine Botschaft zu vermitteln, politischen Impact zu haben damit und gleichzeitig aber das mit einem Medium, das auch auf Unterhaltung zielt. Ist das leicht oder schwer dafür, ein Publikum zu finden?
Also jetzt im Fall der Mölner Briefe ist es einfach so, dass es für mich ja auch das erste Mal ist, dass es so viel Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit gibt und das fängt natürlich damit an, wenn man eine Premiere hat auf der Berlinale. Wir haben dann jetzt 3 Preise bekommen. Wir haben einen Verleih, einen bundesweiten Kinostart, einen internationalen Verleih. Also es ist einfach eine komplett andere Geschichte. Und diese Sichtbarkeit ist in dem Fall einfach Gold wert, weil diese Geschichten gesehen, gehört werden müssen. Und was ich mache als Filmemacherin, ist halt diesen Raum zu öffnen, würde ich sagen. Ich kann ja so viel nicht machen. Also ich gehe jetzt nicht ran und sage, ich habe eine Botschaft, sondern ich versuche, was zu verstehen und versuche, diese Menschen zu begleiten, zu verstehen, das Vertrauen herzustellen, um da so ein Fenster zu öffnen und ich sehe mich als Verbündete. Aber klar, Film ist natürlich eine Möglichkeit auf jeden Fall und deswegen auch so wichtig, dass der Film jetzt auch in den Schulen eingesetzt wird, dass es pädagogisches Bildungsmaterial gibt. Mhm. Extrem wichtig, weil ich glaube, ich wiederhole mich da wahrscheinlich so ein bisschen, aber diese Geschichten fehlen. Also wir sind sehr täterfokussiert. Auch die Medienproduktion, gibt es ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und ich glaube, wenn man dann über den Mangel oder über die Empathielosigkeit spricht und auch diese Abwehr, was Rassismus betrifft, da schließt sich dann ja auch so ein Kreis, weil ich glaube, wenn wir mehr Einblick hätten und wenn wir diese Geschichten auch kennen würden, könnten wir vielleicht ja auch mehr mitfühlen. Also was unsere Gesellschaft ja so massiv charakterisiert, ist ja dieses Wir und Die. Also diese Spaltungserzählung, die so wirkmächtig ist, ist ja eigentlich die mächtigste überhaupt. Und ich glaube, wenn wir das auch als unsere Geschichte begreifen würden, die ganze Migrationsgeschichte, aber natürlich auch diese Gewaltverbrechen, wenn wir das auch als unsere Geschichte begreifen würden, gäbe es ja nicht jedes Mal einen Aufschrei, wenn in irgendeiner Stadt ein Denkmal ins Zentrum der Stadt gestellt werden soll oder es gäbe nicht einen Aufschrei, wenn Betroffene fordern, dass die Opfer ins Zentrum gestellt werden sollen, dann würde man ja sagen, ja genau, sagt uns doch, was ihr wollt und was ihr braucht und wo wir euch unterstützen können. Ich glaube genau, es funktioniert ja nicht. Es ist ja dieses, wenn man über Film redet und Sichtbarkeit, wir und die, und dann ist man ja sofort eigentlich an dem Punkt, wessen Geschichte wird denn eigentlich erzählt? Und das lässt sich dann auch aufs Archiv übertragen. Wessen Geschichte wird archiviert, aus welcher Perspektive und mit welchem Wunsch nach Sichtbarkeit? Und wenn Institutionen archivieren und eben vielleicht eben auch dann eben auch unsichtbar machen, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben, von welchem Ort aus wird dann archiviert und von welchem Ort aus wird da für Ordnung gesorgt.
Wo stehst dann in diesem ganzen Prozess du als eine weiße, herkunftsdeutsche Regisseurin, die ja auch die Geschichte von anderen in großen Anführungszeichen erzählt?
Genau, wo stehe ich? Also wenn ich sage, ich sehe mich als Verbündete, dann meine ich eigentlich schon, dass ich mich auch mit meinem Rassismus auseinandersetze. Und ich glaube, da möchte ich gerne Gilda Sahebi zitieren, die halt sagt, der Anfang ist eigentlich Wissen. Was ich halt überall beobachte, ist Abwehr. Sobald man dieses Thema Rassismus anspricht, kommt Abwehr. Wir haben ja noch nicht mal Schritt 1 gemacht, dass wir anerkennen, dass wir ein Rassismusproblem haben. Wenn man das mal anerkennen würde, könnte man ja sagen, okay, wir haben ein Problem, was machen wir denn jetzt? Weil für jedes Problem könnte es ja auch Lösungen geben als Gesellschaft. Und ich will nicht für diese Menschen sprechen, auf keinen Fall. Oh. Meine Haltung ist die, dass für mich klar war von Anfang an, dass ich diesen Raum schaffen will für die Perspektive der Betroffenen, der Überlebenden und nicht für Täter. Dass ich in dem Fall wirklich ganz klar eine Haltung habe und ich dieses Ungleichgewicht an dem Punkt, ich kann das nicht ausgleichen, aber das ist sozusagen meine Haltung da drin. Und wenn man was über die Täter wissen will, weil ich für diese Diskussionen natürlich jetzt auch immer und auch nach den Filmvorstellungen, warum oder was ist denn mit den Tätern und wo sind denn die und wie lange waren die denn im Knast? Ja, das ist ein Klick und dann kann man das recherchieren. Und auch beim NSU zum Beispiel ist es ja so, dass wir alle wissen, wer waren die Täter, die Täterinnen. Wir kennen die Namen dieser Menschen. Na, say their names too. Und erst seit 2011 überhaupt hat ja eine Sichtbarmachung stattgefunden durch die ganzen betroffenen Innis, die sich vor Ort gegründet haben und die angefangen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Ich versuche einen Raum zu schaffen und versuche tatsächlich schon auch meine eigenen Privilegien zu hinterfragen. Ich glaube, das ist für dieses Vertrauen schaffen auch wichtig. Anscheinend hat jetzt die Familie Aslan mir das ja auch abgenommen. Und ich glaube, das sind oft auch schmerzhafte Prozesse. Und da gehört halt auch dazu, erinnern ist Verantwortung übernehmen. Und was heißt das? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Und für mich heißt, wenn ich das noch kurz sagen kann, also diese Abwehr, institutioneller oder struktureller Rassismus. Ich bin immer so irritiert, dass Menschen, wenn man darüber spricht, sich persönlich angegriffen fühlen. Also ich glaube auch, dass ich mich als Individuum mit meinem eigenen Rassismus auseinandersetzen muss. Und es ist ein Narrativ, was so tief, es ist wahrscheinlich das Stärkste überhaupt, eingewoben ist in unsere Gesellschaft. Das heißt, ich kann gar nicht rassistisch sein, aber ich kann anfangen, mich dafür zu interessieren und mich damit zu beschäftigen und meine eigenen rassistischen Narrative zu verändern und rauszufinden, wo habe ich die und wie kann ich das verändern. Das andere, der institutionelle Rassismus, die Tatsache, dass ich weiß und deutsch und privilegiert bin, bevorteilt mich einfach in diesem System. Wenn ich einen Job suche, wenn ich eine Wohnung suche mit meinem Namen, habe ich einfach 100-mal mehr Chance, dass ich eine Einladung kriege, als jemand mit einem türkisch-arabischen oder sonst wie Namen. Und das ist doch institutioneller Rassismus auch. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man sich da so angegriffen fühlt. Und ich glaube aber, da braucht es einfach schon Wissen. Es bräuchte Wissen und Aufklärung. Und wir müssten halt entscheiden als Gesellschaft, ob wir das verändern wollen. Und das sehe ich nicht. Ich sehe es nicht.
Vielleicht ist Film ja eine Möglichkeit, das zu machen, also indem er zumindest irgendwie zeigt, dass Gesellschaften, dass Bevölkerungsgruppen oder Sprachgruppen, also dass die Begriffe schillern ja auch und sind schwierig, aber dass die nicht so einheitlich sind, wie man denkt. Also das ist ja auch was du mit deinen Filmen versuchst, indem du eben zum Beispiel Menschen zeigst, die zwischen Deutschland und der Türkei, also von beiden Seiten geprägt sind und da leben, oder indem du eben zeigst, dass Betroffene vielfältige Geschichten haben, dass es nicht das Opfer gibt, dass es nicht den Betroffenen gibt, dass es nicht die Migrantin gibt. Der Gedanke, dass die Kamera dann da vielleicht dann doch auch Kraft hat.
Also die Kamera hat natürlich auf jeden Fall Kraft. Das ist so ein bisschen meine Haltung als Filmemacherin, dass mich tatsächlich interessiert, da einzutauchen und ein Fenster aufzustoßen, klar. Und das kann Film natürlich leisten. Und deswegen finde ich es auch so spannend, weil Film, wenn man sich dann drauf einlässt, 1,5 Stunden oder auch länger oder kürzer, verbringt man Zeit mit Menschen und darin steckt schon ein Potenzial. Ich glaube, es gibt nie die Garantie, ne, dass da irgendwas passiert und dass da nochmal irgendwo ein Schalter umgelegt wird oder auch nur ein Fünkchen irgendwie sich überträgt und man geht raus und man hat irgendwie diesen Moment von, etwas hat sich geweitet oder etwas wurde hinterfragt oder klar, das ist natürlich immer das, was man sich wünscht und ich kann es natürlich aber trotzdem auch nicht kontrollieren, aber schön ist das natürlich schon und Film ist natürlich trotz allem ein Massenmedium und hat eine große Reichweite und kann eine große Reichweite haben, auf jeden Fall, ja. Wobei Dokumentarfilm hat es natürlich schon auch wieder schwer. Das ist ja wirklich eine Nische. Und gleichzeitig ist aber auch schön, weil ich habe auch das Gefühl, dass auch wieder die Zahlen, glaube ich, sprechen auch ein bisschen für sich, was man gar nicht gedacht hätte nach Corona auch, dass doch auch wieder, also dass die ganz schlimmen Erwartungen auch gar nicht eingetroffen sind, dass jetzt die Menschen gar nicht mehr ins Kino gehen. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich so einen Film im Kino sehe oder ob ich den zu Hause auf dem Fernseher sehe. Ja.
Es ist ja immer so dieser Gedanke, man müsste mehr die Erfolgsgeschichten erzählen, gerade beim Thema Migration. Also war jetzt gerade sehr viel die Rede davon, dass vor 10 Jahren, 2015, der Merkel-Satz von wegen, wir schaffen das und wir können das hinkriegen mit der Migration. Und die Frage, wo ist das eigentlich geblieben? Warum schauen wir so sehr auf das, was nicht gelingt? Und dann immer schnell den Vorschlag zu sagen, wir müssen mehr davon erzählen, was gelingt. Ist das was, was möglich ist so einfach?
Ich muss einfach ständig an dieses Buch denken von Gilda Sahebi, Verbinden statt Spalten, die ja genau das untersucht. Also wir sind natürlich auch durch die sozialen Medien extrem auch inzwischen in so Echokammern. Und ich glaube, die schweigende Mehrheit in dieser Gesellschaft unterstützt ja nicht Hass und diese Menschenfeindlichkeit, die wir so stark wahrnehmen, ne? Und natürlich wird es ja aber alles extrem gesteuert durch die Medien auch. Und da entsteht, finde ich, oft auch wirklich ein falscher Eindruck, weil die, die aktiv sind in den sozialen Medien, sind dann die, die Hass irgendwie potenzieren. Und das wiederum wird dann zurückgespiegelt an die Politik. Und ich finde halt, was ich das Erschütternde finde, okay, wir sind jetzt im Vergleich zu Anfang der 90er, da gab es noch keinen parlamentarischen Arm der Rechtsextremen im Parlament. An zweiter Stelle im Bundestag mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, ja, dass sie die Macht übernehmen. Aber das wirklich Schockierende sind ja eigentlich die etablierten Parteien, die keine Haltung haben und diesen autoritären Umbau forcieren und mit vorantreiben und tatsächlich glauben, indem sie sich anbietern und rechte Positionen übernehmen, könnten sie dieses Wählerklientel zurückgewinnen. Also völlig absurd. Es gibt so viele Studien, die genau belegen in anderen Ländern in Europa, dass es so nicht funktioniert. Was völlig eben hinten runterfällt, ist eben diese Nichthaltung und diese Nichtvision. Wie du schon sagst, eigentlich genau, man müsste natürlich eine Vision schaffen, dass wir es eben schaffen können. Weil natürlich können wir es schaffen.
Was wäre deine Vision?
Na, meine Vision wäre wirklich, dass wir aufwachen und dass wir sagen, wir können das schaffen. Also für mich ist Migration kein Problem. Was soll ich denn ein Problem mit Migration haben? Wir brauchen diese Menschen. Ja, und diese Menschen sind ja einfach in 5. Generation hier, dürfen teilweise immer noch nicht wählen. Es müsste eine gesellschaftliche Anstrengung geben. Also es müsste halt dieses Narrativ verändert werden. Und da kommen natürlich dann schon viele Elemente zusammen. Und die Spaltungserzählung, die so mächtig ist, wir gegen die, es bräuchte da tatsächlich, glaube ich, auf vielen, vielen Ebenen Anstrengungen. Das kann ich ja nicht entscheiden und auch du nicht. Es bräuchte eine gemeinsame gesellschaftliche Entscheidung, dass wir das verändern wollen. Und die ist leider nicht sichtbar. Das ist frustrierend, aber im Moment sieht es so aus. Keine Ahnung, wo es hinführt. Und da komme ich dann auch wieder so zurück. Die, die an vorderster Front stehen in diesem Fall und bedroht sind, das sind nicht wir. Wir sind es schon auch irgendwo, aber es sind auch wahrscheinlich erstmal die Schwächsten in dieser Gesellschaft. Und es sind dann nicht nur die mit einer Einwanderungsgeschichte, da gibt es ja noch viele andere Gruppen. Und anstatt, dass wir uns verbünden, lassen wir uns immer weiter spalten.
Eine letzte Musik hast du noch mitgebracht? Billy Bragg, New England. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das jetzt was Hoffnungsvolles ist, was Pragmatisches, was Resigniertes mit dieser Zeile I'm not looking for New England, I'm just looking for another girl. Nee, davor. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. Also ich will die Welt nicht ändern, will mich eigentlich nur wieder verlieben.
Na, das war jetzt eher sehr persönlich, weil ich war in den 90ern einfach, also Mitte der 20er war ich sehr viel in London. Noch bevor ich mich in Istanbul verliebt habe, habe ich mich in London verliebt und wollte da hinziehen und hatte da so persönliche Verbindungen. Und diese Musik hat mich einfach so intensiv geprägt und begleitet. Und Billy Bragg ist ja einer der wichtigsten auch sozusagen im Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus. Und ich finde diesen Song einfach so poetisch und schön und so mit Nachklang, dass ich einfach gar nicht so drauf geguckt habe. I don't want to change the world. Kann ich natürlich nicht unterschreiben. Aber ja, habe mich dann trotzdem dafür entschieden.
Engagierte Filme, die vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber die zumindest wach machen können, wenn man sie mit offenen Augen und einem offenen Herzen sieht. Dafür steht die Filmemacherin Martina Priesner. Schön, dass du heute hier zu Gast warst im Gespräch auf Radio 3.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Film Die Möllner Briefe startet am Donnerstag im Kino. Und dieses Gespräch, das können Sie nochmal hören, wenn Sie möchten, online in der ARD Audiothek oder auch auf der Seite von Radio 3. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier ist Billy Bragg mit New England.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I left at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you go.